Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen reden wir hier normalerweise über die Themen, die die Branche gerade aktuell bewegen. Aber heute ist eine Sommerfolge und mit mir im Studio ist auch diesmal nicht Bärbel Heidebruck, sondern Alexandra Pohl. Hallo Alex.
Moin.
Alex, erzähl doch mal kurz, wer du bist.
Ja, ich bin Alexandra Pohl, bin seit ungefähr 20 Jahren in der Branche unterwegs, arbeite schon seit 25 Jahren in der gleichen Bank, in der DZ Bank. Kennt nicht jeder, ist auch nicht ganz so schlimm. Wir sind die Zentralbank von den Volksbanken, zweitgrößtes Institut in Deutschland und ja, mein Herz schlägt für die Windkraft.
Und du bist Mitglied des Vorstands des BWE und bist im Finanziererbeirat und ich glaube, wir sprechen nachher auch nochmal kurz dazu, was eigentlich ein Beirat im BWE so macht. Aber lass uns doch erstmal über Finanzierung sprechen. Mhm. Alex, wie hat sich die Finanzierungslandschaft für Windprojekte in den letzten Jahren verändert?
Ui, viel Zeit haben wir? Nein, Spaß beiseite.
Ja, wir haben den ganzen Tag, bitte.
Vielleicht einen Schritt gleich nochmal kurz zurück. Wichtig ist, glaube ich, auch für alle Zuhörer, dass wir ja von Projektfinanzierung sprechen. Also nicht von der klassischen Unternehmensfinanzierung, wo ich auf einen Geschäftsführer oder auf irgendwelches Kapital zurückgreifen kann, sondern wir können nur das finanzieren, was wir aus dem Cashflow, also auch im Prinzip aus dem Wind zurückbekommen. Wir haben keinen Rückgriff. Wenn wir zum Sponsor später gehen und sagen, es ist schiefgelaufen, wir brauchen Geld, hilft das nicht. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil das das Besondere ist in dem Bereich Projektfinanzierung erneuerbarer Energien.
Das heißt, der Gegenwert für eure Finanzierung ist immer nur das konkrete Projekt.
Genau. Und daraus bekommen wir sozusagen unsere Kredite zurück. Und wenn wir so, ich habe tatsächlich 2003 das erste Projekt begleitet, zurückgucken, dann ist schon in Summe die Komplexität krass gestiegen, ne? Alleine, was man heute braucht, wie viele Ordner man erstellen muss als Projektierer, bis man eine BIMSCH-Genehmigung bekommt.
Wie viele sind es ungefähr?
Ich glaube 40, so Leitsordner.
Immer noch, ja. Analog, nicht wahr?
Also es gibt auch Behörden, wir haben zum Beispiel Beispiele aus Baden-Württemberg, wo schon digital gearbeitet wird, aber in Summe ist, glaube ich, die Mehrheit immer noch papierhaft unterwegs. Und so was so vielleicht die wichtigsten Themen oder die schwierigsten sind, so dass ist gar nicht das Einzelne, sondern dass eigentlich jeder Teil komplexer wird. Die Kaufverträge werden komplexer. Eine BIMSCH-Genehmigung hat 60 Seiten, die wir lesen müssen. Wir haben plötzlich Themen auf längeren Finanzierungslaufzeiten. Der Kapitalbedarf ist viel höher geworden, weil ja jetzt so eine Windkraftanlage zwischen 10 und 12 Millionen Euro kostet.
Das ist anders als früher. Ich glaube, früher gab es diese Faustformel, dass man 1 Million pro Megawatt rechnen sollte. Das ist mehr geworden, ne?
Das ist deutlich mehr geworden. Die Range liegt so zwischen 1,3 und aber auch über 2. Kommt immer
das ist eine
an,
stolze Summe, ja.
Ja, wo und wer das Projekt macht.
Und wie ist der typische Business Case? Wie kriegt die Bank ihr Geld dann wieder zurück?
Das ist ein bisschen so ähnlich wie im BWE. Da haben wir auch nicht das typische Mitglied, sondern wir haben von klein zu groß divers alles drin. So ist es auch in der Finanzierungswelt, ne? Wir haben den einzelnen Landwirt, der sich eine Windkraftanlage finanzieren lässt. Wir haben Bürgerwindparks in vielen Regionen. Wir haben den großen Projektierer, der unterwegs ist. Wir haben die Energieversorger. Und damit haben wir halt eine riesen Bandbreite, sowohl an Kunden als auch an Strukturen.
Und macht das für euch als Banken einen Unterschied? Also ob die ein besonders rentables Geschäftsmodell haben oder ob die besonders tolle Ideen haben, ist das für euch wichtig?
Nee, nicht wirklich. Weil für uns ja tatsächlich am Ende des Projekts, das, was wir vorhin besprochen hatten, der Cashflow, das heißt, wir gucken uns jedes Projekt unter den gleichen Prämissen an. Es müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden. Und wenn die eingehalten sind, dann ist es eigentlich fast egal, wer dann dahinter steht. Selbstverständlich ist es wichtig, und das ist eigentlich so ein Kernthema, was uns jetzt gerade in den letzten Jahren wieder mehr bewegt, ist die Professionalität des Partners. Mhm. Weil die Komplexität eben so hoch ist, ist es total wichtig, dass die, die finanzieren
dass
wollen,
die alle
auch wissen,
40
was
Leitsordner,
sie tun.
Dass die alle 40 Leitsordner ausgefüllt haben.
Ja, und das hört sich blöd an, aber vor 10 Jahren war es auf jeden Fall einfacher. Mhm. Und jetzt durch dieses moderne Thema Energiewende kommen bei Wind, bei PV noch ein bisschen mehr, aber auch bei Wind wieder Leute um die Ecke, die haben noch nie was damit zu tun gehabt, sind, was weiß ich, Geschäftsführer von einer Gerüstbaufirma, mhm, und sagen, wir bauen jetzt 6 Windkraftanlagen im Wald.
Und das funktioniert nicht so ohne weiteres?
Nicht wirklich meistens. Ne? Also weil dann einfach, es fehlt Erfahrung und die brauchen einfach dann einen professionellen Partner an der Hand. Das ist eigentlich so das Einzige, was uns ein bisschen hemmt manchmal. Und da müssen wir natürlich auch drauf gucken, alle zusammen in der Branche. Ne? Mhm. Weil keiner will ja, dass irgendwas nicht gebaut wird, weil irgendwelche Sachen nicht berücksichtigt wurden.
Und wenn man die Sichtweise jetzt mal umdreht und auf die Seite der Projektierer guckt, was ist für die wichtig in der Finanzierung oder anders gefragt, was sind so die Showstopper für euch, wo ihr dann neben unverlässlicher Partner, wo ihr sagt, nee, das können wir nicht finanzieren?
Die Projektierer wollen in der Regel, oder die, die bauen, wollen in der Regel wenig Eigenkapital einsetzen. Das ist meistens für die das Wichtigste.
Kannst du eine Marge oder eine Prozentzahl nennen, wie viel Eigenkapital in der Regel dabei ist?
Na, wir haben so, sagen wir mal, zwischen 20% eher im Süden, im Norden oder bei gut strukturierten, günstigen Projekten könnten wir auch 100% finanzieren. Mhm. Also das gibt da nicht richtig oder falsch oder eine feste Größe. Für uns ist Eigenkapitaleinsatz tatsächlich wichtig, weil wir wollen, dass die Sponsoren verbunden sind mit ihren Projekten. Wenn du Schadenfälle hast, dann lernst du schnell als Bank, wenn der Kunde nicht hinter seinem Projekt steht und das so als Investment oder vielleicht sogar Steuersparmodell gesehen hat, dann ist der weg. Und in Krisenphasen, das sind ja eh die Themen, wo wir am meisten lernen. Geht was kaputt während der Bauphase oder in der Laufzeit oder geht ein Hersteller insolvent oder andere Positionen? Das sind ja die, wo wir als Banken tatsächlich, das ist spannend, auch wenn es viel Arbeit macht, aber das ist genau das, was dann auch eine hohe Lernkurve gibt für Verträge. Also das ist das EK-Thema, was halt den Kundenprojektierern wichtig ist. Das führt gleichzeitig dazu, dass die in der Regel lange Laufzeiten haben wollen, die auch gerne über die 20 Jahre inzwischen hinausgehen sollen.
20 Jahre, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, ist wegen der EEG-Finanzierung.
Genau.
Und die Projektierer wollen gerne Laufzeiten, die darüber hinausgehen, weil die schon länger als über diesen Zeitraum planen.
Genau, weil die Windkraftanlagen sollen sich ja irgendwie 25 bis 30 Jahre hoffentlich an den Standorten drehen. Und daher legen die viel Wert drauf. Und das führt dann gleichzeitig dazu, dass ich eben mehr Fremdkapital geben kann. Mhm. Hinten raus, das wäre dann vielleicht auch gleich so der Schwenk in andere Modelle, müssen wir dann aber mit einem PPA rechnen, weil das EEG ja nur 20 Jahre Vergütung zahlt.
Ja.
Und dann bin ich plötzlich in einem Marktrisiko, was ich einwerten muss. Und das ist so eine Glaskugel für in 20 Jahren. Ich bin dann hoffentlich nicht mehr da. Also schon noch da, aber ich arbeite hoffentlich nicht mehr. Kann man tatsächlich natürlich Strompreiskurven hinterlegen, aber das ist schon sehr glaskugelmäßig.
Machen wir doch den Schwenk zu PPAs. Wir haben in Folge 6 von Wind Talks schon mal über Strom für die Industrie und Direktbelieferung gesprochen. Aber vielleicht nochmal aus Bankensicht. Das ist ja sicherlich nochmal eine andere Perspektive. Setz doch da nochmal an.
Genau, also PPAs sind ja letztendlich einfach ein anderer Vergütungsmechanismus. Im PV-Bereich haben wir einige Projekte dadurch schon begleitet. Da hatten wir aber auch andere Themen auf der Vergütungsseite. Bei Wind haben wir bisher keine im Portfolio. Das EEG ist einfach attraktiv genug, dass man eben da nicht reingehen muss.
Warum ist es so attraktiv?
Weil der Vergütungssatz einfach über 20 Jahre safe ist.
Also man hat eine Sicherheit in der Finanzierung. Ja. Und das, wo du gerade ja gesagt hast, darauf setzt ihr als Bank.
Genau. Das ist auch eigentlich so für die Zukunft für uns das Allerwichtigste, ne? Dass diese Sicherheit berechenbar bleibt für uns. Mhm. Und nicht, also jedenfalls, wenn wir die Energiewende in dem Tempo weiter vorantreiben wollen mit Windkraftanlagen und nicht in ein, ich sage jetzt mal, unkalkulierbares Marktpreisrisiko gehen. Beim PPA ist es in der Regel so, dass man halt 10 Jahre einen Abnahmevertrag hat. Den kann man auch meistens gut einwerten. Das sind in der Regel auch Kunden, die entweder geratet sind oder die man halt selbst raten kann. Und dann kommt man aber ja ab Jahr 11 ins Marktpreisrisiko. Das heißt, man muss als Bank einwerten, was denke ich, wo ist im Jahr 11 der Strompreis? Und da ist das so ein bisschen wie mit 5 Juristen.
6 Meinungen, 7
ja,
Meinungen?
Ja, 7 Stromkurven und dann muss man sich halt festlegen und das Ganze muss man auch jedes Jahr monitoren. Mhm. Also du musst dir, wenn du das gemacht hast, jedes Jahr wieder angucken, neu, wo ist er dann in 9, 8 Jahren, um Risiken, falls das nach unten geht, abzupuffern vorher aus dem Projekt.
Über die 10 Jahre Laufzeit, genau. Laufend sozusagen immer eine neue Evaluierung, wie es danach aussieht. Okay.
So, und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Und das Risiko, was passiert mit Risiken, lassen sich Banken natürlich bezahlen durch höhere Kapitalkosten, weil die Sicherheitsmarge höher sein muss oder die Kreditmarge. Gleichzeitig geben wir nicht so viel Fremdkapital, weil wir natürlich auch einen höheren Puffer im Kapitaldeckungsgrad haben wollen.
Nicht so viel heißt prozentual oder in absoluten Summen?
Prozentual. Also wenn ich vorhin gesagt habe, wir schaffen wahrscheinlich zwischen 0 und 20 im reinen EEG, dann sind wir hier bei 20 Minimum und es geht sicherlich auch noch deutlich höher.
Das heißt, dann können sich rein finanziell solche Projekte auch nur bestimmte Projektierer leisten.
Genau.
Und da wären wir ja bei dem Thema, das uns als Branche immer sehr wichtig ist, die Akteursvielfalt, also dass nicht nur große, sondern eben alle zusammen sozusagen an diesem gemeinsamen Projekt Energiewende arbeiten. Und da sagst du jetzt sozusagen aus Bankensicht, braucht es die Sicherheit von EEG, braucht es die Sicherheit von Kalkulierbarkeit, um diese Akteursvielfalt zu behalten?
Absolut. Allein so ein, wenn man mal, ich sag das jetzt mal ein bisschen, den Spaß hat, so einen PPA-Vertrag zu lesen, dann stellt man fest, wie komplex der Vertrag an sich ist. Das heißt, nicht nur der Akteur auf unserer Seite des Finanzierers oder des Projektierers, sondern auch der Direktvermarkter wird immer wichtig in einer extrem hohen Professionalität und auch der Abnehmer. Alleine, was man in dem PPA regeln muss mit was wird abgenommen, wann wird das abgenommen, wann kann ich kündigen, hat eine Komplexität, die dann, und da ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, wir sind in Deutschland ja fast ohne externe Due Diligences unterwegs in den Finanzierungsbereichen.
Erklär einmal bitte Due Diligence.
Also sozusagen externe Prüfung. Im Ausland ist es ganz normal, dass ein komplettes Paket vorgelegt wird. Da hat ein Jurist auf die technische Seite geguckt, auf die wirtschaftliche und auf die juristische, also verwaltungsrechtliche Seite, und das gibt es bei uns in der Regel nicht. Mhm. Machen wir selbst. Also die Banken haben das Know-how selbst aufgebaut, um das intern abzubilden. In Einzelthemen holt man sich mal vielleicht Unterstützung, aber so einen PPA-Vertrag muss man komplett juristisch prüfen lassen. Also auch wir als Banken, weil die einfach so komplex sind, selbst wenn wir die kennen. Wir persönlich haben ja auch Geschäfte im Ausland, da kennen wir das. Aber es ist einfach komplex und das kostet natürlich Geld.
Das heißt aber, ein normales Finanzierungsmodell ist so, dass ihr als Bank, das also nicht nur ihr, sondern auch wahrscheinlich andere Banken, das Know-how habt, zu prüfen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, ob das nied- und nagelfest ist, das Projekt.
Genau, also ich würde sagen, 99 von 100 Sachen werden einzeln in den Häusern alleine geprüft. Und dann gibt es zum Beispiel, manchmal ist es ja so, dass entweder eine neue Anlagentyp kommt oder die Wartungsverträge sehen plötzlich ganz anders aus. Dann holt man sich juristischen Beistand. Wo wir immer Juristen dabei haben, ist, wenn wir Klagen und Widersprüche haben. Weil dann wollen wir das juristisch von extern eingewertet haben. Wie hoch ist das Risiko, dass so eine Klage oder ein Widerspruch zum Erfolg führt?
Aber das heißt ja, dass die Banken für die Energiewende, um es mal ganz hoch aufzuhängen, wie so eine Art Türsteher sind. Ohne euch funktioniert es nicht.
Das klingt richtig.
Klingt richtig, ja?
Ja.
Wenn das richtig klingt, dann wäre das vielleicht die richtige Stelle, um einmal zu erläutern, warum gibt es im BWI das Instrument des Beirats? Konkreter, warum gibt es den finanzierbaren Beirat? Was macht ihr da?
Es gibt ja im BWI viele Beiräte und ich würde das mal so formulieren, dass die Beiräte so ein bisschen Know-how-Träger sind für den BWI, für den Gesamtvorstand und immer dann zuarbeiten und liefern, wenn man halt eben breites Wissen auch braucht. Ich bin seit, ich glaube, 2012 im Finanziererbeirat, im Vorsitz, also im Beirat sind wir schon länger. Und ja, wir haben so ein bisschen die Aufgabe, wir sind 6 Vorsitzende in dem Thema aus allen Bankengruppen und ja, versuchen alle Bankthemen, die für uns wichtig sind, A, am Horizont zu erkennen. Das ist nicht immer ganz einfach in der aktuellen, insbesondere in der aktuellen Lage der vielfältigen Gesetzesänderungen und wo sich alles was versteckt, was für die Finanzierung Eingriff haben könnte. Und ja, wir versuchen, das Know-how auszutauschen. Wir müssen natürlich immer Kartell- und Compliance-Recht und so im Blick behalten. Das ist nicht ganz einfach tatsächlich bei vielen Themen.
Da haben wir auch ausgearbeitete Richtlinien als Verband,
genau,
wie das zu funktionieren hat. Ja.
Ist aber tatsächlich ein Thema, gerade unter Banken, was vielleicht in manchen anderen Gremien nicht ganz so hart ist wie bei Banken. Aber ansonsten versuchen wir so Themen wie, keine Ahnung, ist das, was jetzt zum Thema Bürgerenergiegesellschaften im Gesetz stehen, passt das? Wenn es da Fragen gibt, dann bringen wir die ein. Jetzt gab es eine Frage dazu, wie lange ist XY, wann kommt die Vergütung oder so. Dann diskutieren wir das zusammen, wie sind die Meinungen. Und entweder wir haben eine klare oder wir können es abspielen an euch, an den BWE und sagen, hier ist eine Unsicherheit, könnt ihr das klären vielleicht für uns.
Also ihr seid sozusagen Frühwarnsystem, ihr seid Branchenradar für den Verband. Was hast du persönlich davon? Du machst das ja zwar beruflich, aber es ist doch ein erheblicher Arbeitsaufwand, der jedenfalls nicht unmittelbar zur Finanzierung eines Windprojekts teilt.
Ja, zum einen natürlich ein Riesennetzwerk. Also weil man natürlich unter Banken ist auch total wichtig ist, dass man sich miteinander auch austauscht oder dass man auch mal jemanden fragen kann, wie ist das bei euch rechts oder links rum? Und zum anderen, ich meine, ich bin seit über 20 Jahren auf dem Thema unterwegs, habe ich eine hohe Motivation darauf, die Energiewende auch zu gestalten. Und wir sind in den letzten Jahren immer in so Phasen gewesen, wo man auch auf die Banken gehört hat. Und gehört hat, Achtung, ihr könnt nicht Modelle plötzlich ändern. Und wir hatten schon das Gefühl, dass der Einfluss ja auch sehr positiv ist, dass man das einfach mitgestalten kann.
Und aus Verbandssicht natürlich nimmt man das alles sehr gerne wahr, weil, wie wir gerade festgestellt haben, ihr steht an einem Punkt, der wirklich zentral für die Energiewende ist und es ist ja besser, man kriegt frühzeitig mit, da gibt's ein Problem oder da gibt's ein Thema, als dann plötzlich festzustellen, oh, plötzlich werden keine Projekte mehr finanziert.
Ja, was für uns immer so ein bisschen Spagat ist, ist tatsächlich aus dieser politischen Brille, weil wir sind ja am Ende immer noch Banken, wir sind ja keine Politiker. Was von dem, was wir sozusagen einbringen, ist wirklich finanzierungsrelevant. Da müssen wir unter uns auch manchmal ein bisschen abschichten. Und was wäre jetzt Politik machen? Und das wollen wir eigentlich nicht, weil dafür sind wir nicht da. Wir sind Banken. Und wir können immer nur sagen, die Finanzierung ist an den Stellen zum Beispiel gefährdet oder wir könnten weniger Geld geben oder es wird teurer. Aber wir würden uns nie hinstellen und sagen, ein Bürgerbeteiligungsgesetz darf nicht passieren, weil XY, das wäre dann wieder politische Schiene. Das also ist immer für uns so ein bisschen Balance-Thema.
Ihr würdet als Beirat die fachliche Einschätzung geben, wenn Gesetz XY in dieser Form verabschiedet wird, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass. Und ihr würdet aber nicht sagen, deshalb müsst ihr es ablehnen, sondern das ist dann die Entscheidung oder deshalb die Verbandsposition wird dann eben im Vorstand verhandelt zwischen allen Interessensgruppen.
Korrekt.
Gab es das in der Vergangenheit mal, dass es ganz unterschiedliche Einschätzungen aus verschiedenen Beiräten gab und das ist so richtig, dass man sagt, okay, die Juristen sagen das, die Finanzierer sagen das und die Betriebsführer sagen das oder kommt man dann meistens irgendwie im Diskussionsprozess zur Einigung?
Eigentlich eher selten. Es ist tatsächlich wichtiger und viel spannender, das wäre auch noch was ich noch mal gesagt hätte, der gegenseitige Austausch. Also zum Beispiel, wir haben relativ oft Austausch auch mit den Windgutachtern, weil da gibt's manchmal so Fragezeichen in den Banken, wenn man so Gutachten liest.
Also Gutachterbeirat.
Ja, genau. Oder dem juristischen Beirat, um einfach diese Schnittstellen zu halten bei manchen Themen. Aber dass man jetzt so gar nicht auf eine Lösung kommt, passiert eigentlich nicht.
Das heißt aber auch über diesen Austausch mit anderen Beiräten wächst das Know-how bei euch in der Bank quasi, weil ihr Zugriff schnell auf Leute habt, die auch im Thema sind.
Genau, also nicht nur bei uns, sondern im Zweifel auch bei allen. Und wir versuchen das natürlich auch aus diesem Vorsitz logischerweise in den Beirat breit immer reinzustreuen und da auch alle mitzunehmen und haben, glaube ich, da in den letzten Jahren auch einen guten Modus gefunden, dass man gemeinschaftlich auch an Themen arbeiten kann.
Vielleicht, wenn wir uns vom Beirat wieder ein bisschen lösen und wieder zur Finanzierungsseite insgesamt kommen, was glaubst du denn, was in Zukunft passieren wird oder was die großen Veränderungen sind, die du da am Horizont siehst?
Das eine hatten wir schon besprochen, ne? PPA wird sicherlich mehr in Fokus rücken. Es kommt aber natürlich stark darauf an, wie sich in sich jetzt das Design, wenn wir mal sagen Design EEG oder auch vielleicht Vergütungsmodelle ändert. Ne? Das ist ja auch das, wo wir als Banken jetzt schon im ganzen letzten Jahr auch immer mit dem BMWE diskutiert haben, mit euch gemeinsam, welche Modelle gibt es und haben da ja, glaube ich, uns auch sehr stark für eingesetzt, dass eben eins nicht passieren darf. Es darf nicht unberechenbar sein und es darf auf keinen Fall produktionsunabhängig sein, weil das...
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, welches Modell es dann am Ende wird, also zumindest nicht primär, sondern es geht um Berechenbarkeit, also dass die Modelle verlässlich und über einen langen Zeitraum für euch bleiben.
Genau. Wir brauchen eine verlässliche Berechnungsgrundlage. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den CFD-Mechanismus einführt, wir brauchen einen Floor, der unten uns deckelt, mit was wir rechnen können. Und dann gibt es vielleicht Banken, die sagen, wir gehen auch noch ein bisschen oben drüber, also übers Potenzial nach oben. Es wird andere geben, die das nicht tun. Aber wir haben eine berechenbare Grundlage, im Prinzip so wie heute auch das EEG. Selbstverständlich könnten wir auch auf reinen PPAs finanzieren, hätte aber sofort die Auswirkung weniger Fremdkapital und mehr Kapitalkosten und damit im Zweifel eine langsamere Energiewende.
Das heißt, auch die Landschaft würde sich komplett ändern, es würden andere Akteure...
Genau. Auf allen Seiten, sowohl auf der Bankenseite auch, nicht? Weil ich weiß nicht, ob jetzt kleinere Banken dann sagen, wir setzen das Know-how, wir kaufen Strompreiskurven, die wir alle brauchen und so weiter. Also auf allen Seiten wird sich's ändern und es wird deutlich langsamer gehen, weil wir einfach viel weniger finanzieren würden.
Wir haben über PPAs gesprochen, du hast die Contracts for Difference, die CFDs erwähnt. Was gibt's noch für Modelle?
Ja, womit wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen müssen oder auch natürlich tun als Banken und ja die gesamte Branche ist das Thema Speicher. Entweder reine losgelöste Speicher oder was wir ja tatsächlich jetzt gerade in PV-Projekten viel sehen und wo wir auch davon ausgehen, dass es für Wind vielleicht auch die Zukunft ist, sind die klassischen Co-Located Speicher. Also wir bauen einen Windpark und auch gleichzeitig einen Speicher da rein.
Co-Located, weil es am gleichen Ort einfach ist, weil es als gemeinsames Projekt gedacht wird.
Und da sind tatsächlich auch die Rahmenbedingungen extrem wichtig, weil auch dann, wenn wir das tun, dürfen wir natürlich nicht aus dem EEG fliegen, wenn wir plötzlich jetzt da einspeichern. Im PV-Bereich sind es in der Regel aus Innovationsausschreibungen, die dann sozusagen begleitet werden. Und so ein Speicher ist eben auch nicht easygoing.
Was heißt das?
Warum ist denn nicht easygoing? Im Sinne von die Komplexität, die hinter so einem Speicher steckt, die muss man natürlich auch verstehen können und einschätzen können. Man muss die Rahmenbedingungen dazu vernünftig einwerten können. Zum Beispiel habe ich vom Kunden gelernt, plötzlich einen ganz anderen Sicherheitsaspekt, du hast Brandschutz, du hast Gasthemen, dafür brauchst du jemanden, der anders ausgebildet ist als der, der jetzt in diesem Fall die PV-Anlage wartet. Du hast Themen, der, wie hoch ist der verfügbar wirklich? Und wir haben jetzt ja keine, wie bei den Windkraftanlagen, 10, 20-jährige Erfahrung dazu. Ne?
Weil es Speicher einfach noch nicht so lange gibt.
Und genau.
Weil wir deshalb noch nicht diese langen technischen Hintergründe haben.
Genau, aber ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wasserstoff haben wir uns auch natürlich angeguckt, ist jetzt irgendwie gerade wieder so ein bisschen noch leiser, als es schon war. Aber es sind natürlich alles Themen, die wir uns als Banken parallel zu dem, dass wir uns eigentlich alle vor Finanzierungsanfragen, was ja sehr positiv ist, nicht retten können. Ich meine, hohe Ausschreibungsvolumen, hohe Genehmigungsvolumen fordern natürlich auch viel Finanzierungsgeschäft. Und du musst aber diese Bälle trotzdem hochhalten, wenn du in dem Markt da drin sein willst, weil natürlich die Kunden damit kommen und manche Verkäufer da draußen sind natürlich auch sehr eloquent in ihrem Verkaufen, gerade bei den Speichern. Und für uns ist tatsächlich beim Speicher das schwierigste Thema einzuschätzen, wie funktioniert der Cashflow sozusagen da draus. Also ist auch.
Kannst du das erläutern? Warum ist das so schwierig einzuschätzen?
Genau, ja, weil ich tue ja den Strom irgendwann da rein und möchte ihn ja, wenn es irgendwie geht, an Zeiten, wo der Preis hoch ist, verkaufen. Und dann sind wir wieder bei so Kurven und bei wie viel Vertrauen habe ich in Markt und Verwerfung und so weiter, dass du also sehr schwer ansetzen kannst, welchen Preis setze ich jetzt an dafür, dass der Strom dann entsprechend verkauft wird, um jetzt den Speicher zu finanzieren zum Beispiel.
Also der Speicher als Puffer für die volatile Einspeisung der Erneuerbaren ist auf technischer Seite ja relativ einfach, sage ich jetzt mal in meinem laienhaften Verständnis. Aber das heißt, ihr als Finanzierer seid eigentlich an einer ganz anderen Stelle, nämlich wie denke ich das, wie rechne ich das, wie kann das Modell am Ende dann auch von der Finanzierung und vom Cashflow her funktionieren?
Genau. Und wie bleibt das Modell so sauber in meiner Berechenbarkeit für meine restliche Finanzierung des Windparks zum Beispiel?
Vielen Dank, Alex, für diese spannenden Einblicke in die Welt der Finanzierung. Vielleicht, bevor wir hier enden, nochmal so ein Praxisbeispiel. Hast du irgendeine Anekdote, hast du eine Geschichte aus der Praxis, was besonders gut oder besonders schlecht gelaufen ist?
Ja, ich hatte ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wir lernen immer nur, wenn was passiert tatsächlich. Ja. Ne? Also was gut läuft, ist so ein normales Projekt. Da freut man sich, wenn es ausgezahlt wird.
Langweilig
auch nicht, weil jedes Projekt ist spannend, aber natürlich lernt man erst, wir hatten einmal ein Projekt, das war auch gleichzeitig noch ganz früh in der Ausschreibungsphase, also es war alles total spannend. Und da haben wir glücklicherweise unser Kunde erst später angefangen zu bauen als der Nachbarpark. Und auf dem Nachbarpark sind die Fundamente abgesoffen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Boden unterschätzt worden war, das Bodenthema.
Also zu nass. Zu nass
und da sind jetzt wirklich Seen, da sieht man so die Fundamentteile und das sind jetzt wirklich so kleine Seen geworden. Und dann ging es natürlich los, wir waren wirklich direkt das Nachbargrundstück, was machen wir jetzt? Also was macht der Kunde jetzt? 7 Anlagen, das war damals ein Riesenprojekt, 2018 in der Zeit. Und ja, dann wurde es total spannend, weil da muss man natürlich Gespräche mit dem Kunden führen, Gespräche mit dem Hersteller führen. Am Ende sind unzählige mehr Fehler eingerammt worden in Fußboden. Und eine Windkraftanlage ist ein Stückchen höher geworden, also aus dem Boden rausgezogen worden, das Fundament. Da habe ich ganz viel gelernt über Statik.
Das heißt, ihr konntet das Projekt aber retten?
Ja, wir konnten das retten, aber nur, weil alle, Kunde war sehr intrinsisch motiviert. Wir haben ein bisschen nachfinanziert und der Hersteller hat auch geholfen. Und was ich da noch gelernt habe, ist tatsächlich, dass es nicht so einfach ist, aus dem Turm mal ein Stück rauszunehmen. Mhm. Weil um das Fundament hochzuziehen und gleichzeitig keine neue Genehmigung zu brauchen, musste man ein Stück aus dem Turm nehmen. Dann habe ich gesagt, naja, mach halt. Und da hat der Ingenieur damals vom Hersteller sich totgelacht und hat dann erklärt, dass jetzt 4 Wochen lang ein Rechner rechnet, an welcher Stelle aus dem Turm. Das habe ich mir nie vergessen, das Thema.
Weil es statisch einen Unterschied
macht? Ja, weil es total schwierig ist, dass man einfach nicht an irgendwo das tun kann, sondern wo man, das muss man wohl sehr genau berichtigen. Aber die Dinger laufen super, die Windkraftanlagen an der Stelle. Inzwischen ist auch nichts weiter passiert am Boden. Aber es war für uns ein extrem spannendes Projekt tatsächlich auch. Ja. Glücklicherweise haben da im Haus auch alle gut mit dran gearbeitet, weil wenn man einen eher ängstlichen Kreditanalysten dann an der Seite sitzen hat, dann ist sowas auch schwierig. Und mit Kunden und Hersteller waren die Gespräche damals super. Und ja, wir haben das auch lange als Best Practice Beispiel genutzt. Da gab es dann auch noch Klagen. Und also das war so ein Projekt, was man von A bis Z benutzen konnte, um eine Schulung zu machen.
Hast du jenseits der statischen Themen was für dich so rausgezogen? Also du weißt jetzt, dass ein Turm nicht einfach gekürzt werden kann?
Das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir brauchen Kunden, die mit ihren Projekten verbunden sind und die dann ein hohes Interesse daran haben, das auch wirklich zu bauen und entsprechend auch jede Seite, hier war es auch total wichtig, dass der Hersteller auch was gegeben hat, weil da war dann Streitthema Bodengrundgutachten. Also das hat der Hersteller gemacht, aber am Ende ist der der das, den Grund bebaut, dafür zuständig. Also da haben wir ganz viele Sachen gelernt in der Zeit. Da gab es auch eine Klage, die kam aber zu spät. Dann gab es wieder einen Naturschutzverband. Also das war so ein wirklich so ein Vorzeigeprojekt, wo man als Bank ganz viel lernen konnte draus.
Alex, wir haben einen Blick auf die Finanzierung geworfen. Wir haben einen Blick auf deine Arbeit im Beirat geworfen. Wir haben was aus der Praxis gehört. Wir wissen mehr über Türme. Hast du noch ein Fazit zu dieser Folge?
Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, für uns Banken in Summe so, dass Kommunikation ist der Schlüssel für alles. Ne? Ist ja im normalen Leben auch so, aber bei den Projekten noch viel wichtiger. Du kannst ganz früh dich verheiraten mit dem Kunden und du kannst aber gleichzeitig auch ganz früh sagen, wenn man nicht zusammenpasst. Und das ist total wichtig, damit man nicht diese 40 Leitsordner austauscht miteinander, um am Ende festzustellen, der Kunde wollte eine 6-spurige Autobahn und wir fahren aber nur auf 3 Spuren. Das kann man sehr früh lösen und alles, was in der Phase dann passiert, zwischen man hat sich verheiratet, ein ehemaliger Kollege hat immer gesagt, das ist schlimmer als mit einer Frau, von der kannst du dich scheiden lassen, aber das Projekt wirst du nicht los, wenn du es in den Büchern hast, ist tatsächlich auch ein bisschen wahr, weil 20 Jahre sind 20 Jahre. Und alles, was dazwischen passiert, kann man regeln, indem man spricht miteinander. Und wir haben auch in den Phasen zwischen Mandat, also der Kunde möchte mit uns sich verheiraten und sozusagen Betrieb, kein Projekt verloren auf der Strecke, weil man, egal was für Herausforderungen dann entstehen, tatsächlich, man kann eigentlich alles lösen, egal was passiert. Aber man muss miteinander sprechen.
Ja, vielen Dank für das Fazit. Vielen Dank, dass du hier warst, Alex.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks in einer Sommerfolge. Wir hören uns im September wieder mit den regulären Folgen. Schnitt Julian Barnik, Redaktion Hildi Thüring, Artwork Christian Morave. Ihr findet Wind Talks auf allen gängigen Podcast-Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de.